Uniradio Konstanz.
Lieben wir.
Hey, hey, hey und herzlich willkommen wieder zum Uniradio. Ja, jetzt schon die letzte Folge des Semesters. Heute mit mir im Studio Sophia. Ich bin Oskar und wir wünschen euch heute ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, Sophia, wie geht's denn so?
Ja, gut, ein bisschen gestresst jetzt, wenn die Prüfungen kommen jetzt und ja, man ist nicht so ganz klar, ob ich jetzt noch hinterherkomme oder nicht mit den Vorlesungen, aber ich hoffe, das wird schon irgendwie.
Ja, das wird ganz sicher so. Also ja, ich bin auch ein bisschen im Stress schon, ein bisschen müde auch irgendwie, aber ich meine, ich habe das Privileg, dass ich irgendwie nur Hausarbeiten schreibe und nicht so richtig Klausuren, deswegen habe ich da mir noch ein bisschen Zeit, aber man sollte sich auch nicht zu viel Zeit lassen, denke ich mal.
Ja, ist auch voll entspannt. Wir haben ja irgendwie jetzt die 4 Klausuren in den nächsten Wochen. Ja, und ich merke auch ein bisschen, wir sind alle so ein bisschen am Prokrastinieren, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist auf jeden Fall immer so ein bisschen das Problem. Man nimmt sich so viel vor und dann am Ende, ja, was ist bei dir so? Ich chill dann irgendwie auf Instagram oder so. Und
ja, bei mir ist das richtig schlimm. Also ich fange dann an zwar zu lernen, aber irgendwie lande ich dann irgendwann im Bett und bin dann auch irgendwie auf Instagram und mache dann doch gar nichts. Der erste Beitrag in dieser Folge ist von Jule. Sie spricht so ein bisschen übers Prokrastinieren und gibt uns einen kleinen Einblick in ihren Alltag beim Lernen.
Uniradio Konstanz.
Ey, du störst. Ich prokrastiniere gerade.
Wie man alles macht, außer zu lernen. Ich setze mich konzentriert an den Schreibtisch, hole das iPad raus, mit Nüssen fürs Gedächtnis bereitgestellt und einem Liter Wasser gewappnet. Für den Spaßfaktor noch eine Fanta bereitgestellt. Die Kaffeemaschine sicherheitshalber schon vorgeheizt, vielleicht gibt es einen langen Abend. Ich mache das iPad an und versichere mich, dass der Stift geladen ist. Der Laptop ist bereits hochgefahren und die Folien geöffnet. Und dann schaue ich nach Deko-Ideen auf Pinterest. 2 Stunden lang. Mir fällt in der angebrochenen 3. Stunde auf, dass ich gar kein Geld für Deko habe. Ein Poster kostet 30 Euro? Okay, neuer Versuch. Ich kontrolliere den Lernplan. Ich müsste heute noch 3 Nacharbeitungen machen, um mit meinem Plan aktuell zu sein. Denn gestern habe ich auch schon nichts gemacht. Dann hole ich den Karton und Acrylfarbe raus, um die kürzlich genannten Poster einfach selber zu gestalten. Ich studiere immerhin LKM. Ich kann kein Stück malen, aber eine Enttäuschung mehr, abgesehen von den Prüfungen, schadet ja nicht. Die anderen fragen in der WhatsApp-Gruppe, ob wir heute in die Distille gehen. Nee, Leute, ich muss echt lernen, sorry. Sind doch noch 2 Wochen. Komm mit und mach das für heute einfach morgen zusätzlich.
Sagen Sie.
Stimmt, ich habe ja noch genügend Zeit. Ich klappe also, imaginär, alles zu, was ich physisch gar nicht erst geöffnet hatte, ziehe mich an und verlasse die WG. Bin heute mit dem dicksten Kater aufgewacht. Beim Rollladen hochziehen sehe ich, dass die Sonne scheint. Frische Luft tut bestimmt gut gegen die Kopfschmerzen. Die letzten Tage hat es nur geregnet, das muss ich ausnutzen. Ist dann bestimmt viel leichter zu lernen, weil ich ja dann bereits schon draußen war. Das Bedürfnis wird danach nicht mehr da sein. Unterwegs merke ich, dass mir meine ganze Musik auf die Nerven geht. Zu Hause muss ich unbedingt meine Playlist updaten. Gesagt, getan. Habe 3 Stunden auf Spotify verbracht und 7 neue Musikgenres gefunden. Metal hat gefühlt 100 Unterkategorien? Ich checke, welches Datum wir haben. Es ist der 20.01. Okay, in einer Woche ist Prüfung. Ich will noch einen Radiobeitrag machen. Ist schon lange her. Das dauert ja eh nicht so lange. Ladies and Gentlemen, ich war 3 Stunden am Schnitt. Wo wir doch gerade bei Room-Dekor waren. Ich glaube, ich brauche einen neuen Teppich. Okay, jetzt aber Disziplin. Noch eine Woche, Endspurt. Aber ich habe Hunger. So funktioniert mein Hirn doch nicht. Ich muss mir doch schließlich einiges merken. Kurz was kochen. Aber was? Ah, ich habe doch letztens ein cooles Rezept gefunden auf TikTok. Ich bin nie bis zum Rezept gekommen. Dafür habe ich jetzt 2 Stunden Videos über Wale und Fashion-Trends 2025 gesehen. Jetzt endlich. Mein erstes Fach habe ich zusammengefasst. Ich habe eigentlich nur die Folien 1:1 kopiert. Mal fragen, wie weit die anderen sind.
Moin, du, kurze Frage. Ich habe jetzt gerade die erste Medienzusammenfassung gemacht von Vogel. Könntest du mir eventuell mitteilen, wo sie sich jetzt gerade befinden? Weil, ja, ich brauche ein besseres Gefühl.
Kein Plan. Also ich probiere gerade ein neues Kuchenrezept aus. Ja.
Wir haben noch einen Tag bis zur Prüfung.
Oh, okay. Nee, all good. Ich dachte, ich bin die Einzige. Nee, jetzt geht's mir schon wieder viel besser. Vielen Dank. Ich meine, for the plot, oder?
Absolut, for the plot.
Meine Damen und Herren, die Prüfung wurde auf gut Glück geschrieben. Ob das reicht? Das werden wir wohl oder übel einfach abwarten müssen. Nächstes Mal ziehe ich durch. Oder so ähnlich. Heute ist übrigens der 14.01., während ich dieses Skript hier schreibe. Ich habe tatsächlich in 16 Tagen Prüfung. Janis hat mich gerade angerufen und gefragt, ob ich Lust habe, zu ihm zu kommen. Ich habe ihm aber gesagt, dass es nicht geht, weil ich noch 2 Vorlesungen heute machen muss und morgen habe ich eh keine Zeit dafür. Er versteht es zum Glück. Ich habe also aufgelegt. Meine Jacke angezogen und bin jetzt auf dem Weg zu ihm. Viel Glück bei euren Prüfungen.
Uniradio Konstanz.
Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Ja, danke schön für den Beitrag. Ich glaube, wir kennen es wirklich alle, dass wir einfach versuchen, uns zu konzentrieren, aber dann wirklich das Gegenteil davon machen. Wie ist es bei dir so? Was hast du für Strategien, um nicht zu lernen?
Ja, also wenn man dann einmal anfängt, nicht zu lernen, fällt einem auf, wie dreckig sein Zimmer ist. Und dann wird erstmal gewischt, gesaugt, aber irgendwie alles, um halt eben nicht zu lernen.
Ja, ich sag mir eigentlich immer dann so, ja, so clean space, clean mind. Aber es läuft dann meistens darauf raus, dass man gar nicht mehr lernt oder gar keine Lust mehr hat, irgendwas zu machen. Ja, was gibt es noch so? Ich denke mal, für mich zum Beispiel ist auch dann irgendwie eine Serie schauen oder so. Das kennst du bestimmt auch.
Ja.
Oder Filme schauen. Da haben wir ein paar gute Empfehlungen von Janis und Matthias im nächsten Beitrag. Die reden ein bisschen über einen aktuellen Film, Nosferatu. Hast du davon schon gehört?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe eigentlich noch gar nichts davon gehört. Ich war auch ein bisschen surprised, weil ich habe auch letztens Matthias und Janis drüber reden hören. Und fand dann auch eigentlich, also nicht so mein Fall.
Ja, ich habe auch schon von ihm gehört, aber noch nicht gesehen. Auch wenn ich den Regisseur eigentlich mag, also seine letzten Filme, konnte ich viel mit anfangen. Da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden. Über die ganzen anderen Werke von dem Regisseur Robert Eggers. Und ja, viel Spaß damit.
Uniradio Konstanz.
Hi Leute, hier ist Janis.
Und hier ist Matthias.
Und wir wollen euch heute 2 Filme vorstellen, die gerade aktuell in den Kinos kommen oder kamen. Den Film Der Leuchtturm und den Film Nosferatu, beide von dem Regisseur Robert Eggers. Und den Film Der Leuchtturm haben wir beide letztens im Lumière-Kino, im Unikino zusammen angeschaut. Und der Nosferatu-Film ist der brandneue Film von Robert Eggers im Kino.
Genau, es ist ein 4. Film nämlich. Er hat davor natürlich Der Leuchtturm, über den wir jetzt reden, gemacht. Ich glaube, es gab auch ein The Witch und ein The Northman. Das war dann irgendwie Hamlet, aber die ursprüngliche Wikinger-Version von Hamlet, bevor Shakespeare das geändert hat. Und Nosferatu ist quasi eine Verfilmung nicht von dem Buch Dracula von Bram Stoker, sondern von diesem Film aus den 20er Jahren. Also es ist, wenn man den kennt, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber wenn man den gesehen hat, ist es wohl eine neue Adaption von dem. Und was man bei Robert Eggers immer sehr merkt, ist, dass er, bevor er Filme gemacht hat, längere Zeit, so ich glaube 10 Jahre oder sogar länger, Theaterregisseur war. Und vor allem bei Der Leuchtturm, finde ich, merkt man das total in der Struktur und dass es so wenige Locations gibt, wenige Figuren, weil so würde man ja ein Theaterstück filmen, wenn man quasi freie Hand hat zu machen, was man will.
Ich fand auch, man hat richtig gemerkt, wie er Sachen in Szene gesetzt hat. Gerade zum Beispiel die Anfänge, wie er den Raum gefilmt hat. Dass man wirklich so eine Zuschauersicht auf das ganze Szenario hat oder diesen ganzen geschlossenen Raum. Und ich fand auch generell die ganze Machart von dem Film echt gut. Ich fand es überraschenderweise sehr nice, dass er in diesem quadratischen Oldschool-Format gemacht
dieses
wurde.
Dieses 4:3.
Ja, genau. Ja.
Und in Schwarz-Weiß.
Und Schwarz-Weiß fand ich auch extrem passend. Einfach gerade zu diesem 19. Jahrhundert-Film.
Ja.
Der spielt ja auch in Neuengland. Und ja, allgemein einfach so ein bisschen zu dem Plot. Es geht um Thomas Wake, das ist der Leuchtturmwärter von diesem kleinen Inselchen. Und der stellt Ephraim Winslow ein, der ihm dann sozusagen unter die Arme greifen soll und ja, jetzt mal eher so die Putzarbeiten und die nervigen Arbeiten erledigen soll, während er, Thomas Wake, sich dann um den Leuchtturm kümmert und um das besagte Licht in dem Leuchtturm. Und im Endeffekt verbringen die dann die Zeit zusammen und sie driften immer mehr von der Realität
Wird ein
ab.
bisschen seltsam.
Genau, ja. Es ist dann auch immer mehr Alkohol im Spiel und der Zuschauer weiß dann irgendwann gar nicht mehr so wirklich, was ist gerade Realität, was geht eigentlich gerade ab und stiftet auf jeden Fall ordentlich Verwirrung und gibt viel Interpretationsfreiraum, was ich auch echt cool fand, muss ich sagen. Und ich fand auch, dass die Schauspieler, also Willem Dafoe und Robert Pattinson, in den beiden Hauptrollen echt gut gewählt waren. Gerade Willem Dafoe auch mit dieser bösen Lache, die ich noch von Spider-Man kenne. Und irgendwie war man die ganze Zeit so ein bisschen in dieses Miträtseln hineingerissen, dass man sich fragt, was steckt dahinter, was
Sehr
passiert
mysteriös,
gerade.
der Film.
Ja, genau. Und ja, was hat es eigentlich mit dem Leuchtturm, mit diesem Licht auf sich? Warum darf man da nicht hin? Genau.
Aber hat er dir gefallen? Oder wie fandest du den? Weil ich selber, ich liebe den Film. Ich finde den total genial. Du hast ja auch schon gesagt, dir hat sehr gefallen, wie der Film gedreht wurde. Und inhaltlich, wie fandest du das?
Ja, also ich persönlich fand das Ende irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Ich hätte mir irgendwie mehr dahinter erwartet. Vielleicht auch so ein bisschen mehr Übernatürliches an sich.
Es ist halt sehr offen.
Ja,
Also es ist halt
genau.
sehr unklar, was passiert. Wenn man das nicht mag, dann wird man vielleicht damit seine Probleme haben, aber wenn man das mag, dann
Genau.
halt nicht.
Ich dachte zumindest, sagen wir es so, ich war die ganze Zeit verwirrt und ich fand dieses Miträtseln super nice. Ich habe aber gehofft, dass sich das auflöst, aber irgendwie bin ich am Ende nur noch verwirrter
Nee, die
rausgegangen.
Verwirrung, man geht sehr verwirrt aus dem Film, das verstehe ich auf jeden Fall.
Genau, ja. Aber sonst an sich, wie gesagt, ich fand die Machart super cool und ich fand es hat auch Spaß gemacht, den Film zu schauen.
Okay, also kann man empfehlen.
Safe,
Jetzt
würde
habt
ich
ihr es
schon
leider schon
sagen.
verpasst im Uni-Kino, aber den gibt es auch auf Streaming-Plattformen, zumindest zum Ausleihen. Und manchmal gibt es den, glaube ich, aber auch so. Genau, und der andere Film, über den wir sprechen wollten, auch von Robert Eggers, ist jetzt Nosferatu. Ich hatte vorhin schon ein paar Sachen vorweggenommen. Es ist nämlich eine Adaption von einem Film aus den 20er Jahren aus Deutschland, also Weimarer Republik damals noch, ich glaube 22. Vor ziemlich genau 100 Jahren kam der raus und jetzt nach 100 Jahre später hat er dann die Neuverfilmung angefangen. Und es ist eigentlich, war es ja eine so unautorisierte Adaption von dem Buch. Bram Stoker hat Roman Dracula, das ist ja überhaupt erst, wo der Name Dracula herkommt. Diese ganzen Vampirsachen, das ist davon.
Ach so,
Es
das gab's vor dem Roman
gab
gar nicht. Das ist
davor
alles durch den.
Vampirgeschichten, aber dass es Dracula gibt und dieses Konzept vom Vampir-Vampir, das gab es vielleicht einmal davor in so einer Kurzgeschichte, die Vampir heißt. Aus so der Mary Shelley, so Gothic-Romane, also Frankensteins Mary Shelley. Aus dieser Freundesgruppe, die haben solche Sachen geschrieben. Da gab es eine Kurzgeschichte Vampir, aber das hier ist dann das Dracula-Werk, da kommt der Name Dracula her. Aber der Film hieß Nosferatu, weil die gar nicht die Erlaubnis hatten, eigentlich diesen Film zu drehen. Ich glaube, die haben das halt einfach gemacht. Und der ist absolut ikonisch und legendär und man kennt den, wenn man den sieht. Man hat zumindest schon mal dieses eine Bild gesehen, wo er in der Tür steht, dieser Vampir. Auf jeden Fall davon ist es eine Adaption. Wenn man das Buch liest, dann ist die Handlung so ein bisschen anders. Aber über die Handlung wollen wir jetzt auch gar nicht zu viel sprechen, weil wir diese Filme eigentlich, oder in diesem Fall habe nur ich ihn gesehen, aber sehr empfehlen. Man kann sich das mal anschauen. Die sind immer gut gemacht und auch wenn man jetzt der Handlung nicht super viel abgewinnen kann oder die zumindest strange findet. Ich fand bei Nosferatu die Handlung sehr strange, weil es ist überhaupt nicht, was ich erwartet hatte. Ich bin da ohne wirkliche Erwartung reingegangen, aber man hat ja trotzdem eine gewisse Vorstellung, wie so ein Vampirfilm aufgebaut ist. Und dann war das doch schon sehr anders. Also ich war da überrascht.
Positiv oder negativ
Boah, ich kann
überrascht?
es nicht einordnen. Es war einfach nur anders. Also wirklich Überraschung. Weil es war viel mehr noch so komischen sexuellen Komponenten, die da mit dem Vampir einhergehen. Aber nicht auf diese Twilight-Art, wie jetzt Robert Pattinson, der bei dem anderen Film mitspielt. Sondern ja, man muss es sich mal anschauen, um zu verstehen, was ich meine. Es ist auch im Original eine Komponente auf jeden Fall. Das hat sich Robert Pattinson nicht ausgedacht, aber hier ist es sehr explizit. Also der Film hat schon Gewalt, das hat der andere zwar auch, aber hier wird sehr gezeigt auch. Und hat auch explizite Sexszenen und sowas. Es ist sehr, ein sehr, also es ist ein Film für Erwachsene auf jeden Fall. Es ist sehr mit Gewalt und Sex geladen. Und das
Okay.
hatte ich einfach nicht erwartet von einem Roman, den ich einordne in eine Zeit, wo Frauen noch nicht mal ihren Knöchel zeigen durften.
Ja,
Aber
fair, okay,
vielleicht
das
gerade
stimmt.
deswegen ist es überhaupt erst so geladen. Das kann ja schon sein.
Aber ist er dann in der Hauptrolle Dracula?
In der Hauptrolle ist es schwer zu sagen. Er heißt vor allem gar nicht Dracula. In dem Film heißt er Graf Orlok.
Okay.
Also ich habe es jetzt auf Englisch gesehen, Count Orlok. Das ist das Ding, dass diese Namen sind so ein bisschen verwirrend, weil es gibt Dracula, so heißt der Roman, es gibt Nosferatu, das heißt einfach anscheinend nur irgendwie der Vampir oder irgendwie so eine Vampirseuche. Und der Vampir selber heißt dann Orlok. Und Vampir kommt auch vor als Begriff. Also man hat so vier Begriffe, die irgendwie zusammenhängen. Dracula, Nosferatu, Vampir und Orlok. Das ist alles so derselbe Typ in dem
Okay.
Film. Aber Hauptrolle ist schwer zu sagen. Eigentlich geht es eher um einen Mann und seine Frau. Und dieser Mann und diese Frau hängen halt irgendwie, ich werde jetzt nicht sagen wie, weil es dann die Geschichte vorausnehmen würde, aber die hängen halt irgendwie mit diesem, die kommen zumindest mit diesem Count Orlok in Kontakt, mit diesem Graf Orlok. Er treibt dann da irgendwie so sein Unwesen mit denen und auch mit dieser ganzen Stadt. Der Film spielt einerseits in Deutschland und andererseits in Rumänien oder damals Transsilvanien war noch, glaube ich, ein eigenes Königreich, aber ist jetzt im heutigen Rumänien. Und auch der alte Film hat in Deutschland gespielt, weil im Original spielt es alles in London und in Transsilvanien, aber die Deutschen haben dann in den 20ern das geändert zu einer fiktiven Stadt in Deutschland. Und das wurde dann bei diesem Film beibehalten. Und naja, auf jeden Fall irgendwie über diese Stadt, die es in echt gar nicht gibt, wird dann totales Unheil gebracht, dadurch, dass dieser Vampir dann da sein Unwesen treibt. Und dann kommt so wieder Willem Dafoe, auch wie im anderen Film, vor als so ein totaler Esoteriker, irgend so ein Arzt, der so Alchemist-Zeug macht. Und ich meine, es handelt sich hier um nach der Aufklärung. In dem Film, niemand glaubt mehr an Dämonen, geschweige denn irgendwelche Vampire oder Blutsauger oder Zaubertränke und was auch immer da irgendwie in diese Nische passt. Und gerade das gibt dann nochmal so eine Zusatzkomponente, dass quasi erstmal die Leute überzeugt werden müssen, dass es das denn überhaupt gibt. Weil die das halt nicht glauben. Da sind irgendwelche Ärzte, die wollen eine Medizin geben und dann kommt da irgend so ein wirrer Willem Dafoe und nein, nein, der Dämon, bla bla bla. Das ist auch irgendwie nochmal witzig, das so zu sehen.
Was ich aber sagen muss, was ich mir gut vorstellen kann, was auch wieder perfekt in die Rolle passt, neben
Ja,
Willem
aber
Dafoe.
Willem Dafoe liebe ich sowieso
Ja.
einfach. Ich mag den total. Ja, ich denke, das wären diese beiden Filme, die wir vorstellen wollten, weil die jetzt so ein bisschen Aktualitätsbezug hatten. Der eine läuft, wenn die Folge rauskommt, zumindest in den Kinos gerade. Wenn ihr es jetzt in ein paar Jahren anhört, natürlich nicht mehr. Pech gehabt, habt ihr verpasst, dann müsst ihr es anschauen im Stream, so wie jetzt der Leuchtturm, der vor 5 oder 6 Jahren rauskam,
Ich
glaube
glaube
ich.
2019,
Ja, genau. Aber das geht auch. Und ich denke, wir beide würden diese Filme empfehlen. Die sind zumindest interessant.
ja. Also über Nosferatu kann ich natürlich nicht so viel sagen, aber ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Lust bekommen.
Kannst du dir mal anschauen.
Ja, ich finde allgemein so Richtung Mystery, auch so ein bisschen
Da
Richtung
hast du, da,
Vampire und so,
genau, hier hast du
find ich
jetzt dann
schon
mal
ziemlich cool,
dein
ja.
Mystery-Fantasy-Ding.
Eben, und
Da hast du es.
deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass er nice ist. Also ich werde mir das definitiv überlegen und ich glaube, ihr
Ja.
solltet euch das auch überlegen. Der Regisseur ist auf jeden Fall zu empfehlen, die
Ja, die
beiden.
anderen Filme kann man auch empfehlen. Northman hatte ich damals auch im Kino gesehen, als er rauskam. Der war auch auf seine Art irgendwie faszinierend und strange gemacht. Also von diesem Regisseur zumindest irgendwie ästhetisch ansprechend und interessant sind die Filme alle. Ob man mit der Handlung was anfangen kann, die sind alle fucking strange.
Muss man auch ein bisschen drauf stehen.
Also je mehr man darauf steht, desto mehr hat man davon. Und auch wenn man nicht drauf steht, hat man einen interessanten Abend.
Safe.
Ja. Also macht's gut. Hab eine schöne Woche und viel Glück bei den Klausuren, falls ihr es gerade aktuell anhört.
Stimmt, ja, viel Glück euch. Und ciao, ciao.
Uniradio Konstanz.
Danke an Matthias und Janis für den Beitrag. Wie stehst du so zu Horror-/Thriller-Filmen generell?
Ja, also ich finde so neuere, so in Richtung Horror oder Slasher, wie es dann auch immer geht, immer so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich kann damit ehrlich gesagt nichts anfangen. Wobei so ein bisschen so ältere, sagen wir mal so eher in die Thriller-Richtung. Zum Beispiel gestern war ich erst im Unikino und habe hier Hitchcock Psycho geschaut, Schwarz-Weiß-Film, Klassiker. Und der hat mir schon sehr gefallen, weil der auch so in diese eigentlich ja wirklich anfängliche Horror-Richtung geht. Und das finde ich dann schon sehr unterhaltsam. Aber so mit neuen Dingen kann ich da irgendwie nicht so viel anfangen. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich bin so ein Horrorfilm-Hater ein bisschen. Also
Okay.
ich kann mich da Also ich hasse die auch anzuschauen und irgendwie auch so Geschichten drüber zu hören, ist so auch gar nicht mein Fall. Ich bin dann eher mehr die Person, also ich schaue auch keine Actionfilme oder sowas, ich schaue echt wenig Filme dafür. Aber ja, wenn ich dann Filme schaue, dann sind so, ich sag mal Klassiker, neue Klassiker aus den 2000er, irgendwie so Der Teufel trägt Prada oder sowas.
Ah,
Also
okay.
so eher die Schiene von Film. Ja, also es ist eher mein Fall als so Horrorfilme
Ja,
oder
gut, das
sowas.
muss man auch nicht wirklich. Wobei ich so eigentlich so Dracula-Geschichten oder Frankenstein eigentlich immer schon ganz spannend finde. Oder auch so Bücher darüber zu lesen, sind eigentlich schon ganz cool.
Was ich auch mega cool finde, sind, ich weiß nicht, ob das so eine Nische ist, aber auf Netflix gibt es ja so Dokumentationen, wo wirklich nicht gesprochen wird, sondern einfach nur Tiere gefilmt werden.
Ah,
Und dann
ja.
ist es einfach nur so eine entspannte Stunde, wo du dir einfach nur so Tiere anschaust in ihrem Habitat und sowas, was ja nicht auch richtig, richtig nice, einfach anzuschauen und auch beim Lernen maybe einfach hinten laufen zu lassen und dann ist da so ein Erzähler und dann ist er so am Reden, so ja, der Tiger, man sieht ja jetzt, wie der den angreift und ich finde das total witzig auch.
Ja, aber ich find es immer ganz traurig, irgendwie solche Tierdokus, keine Ahnung. Es gibt so, das habe ich, das ist fast schon ein Kindheitstraum von mir, wo ich so als Kind irgendwie so ein Film, der hieß irgendwie Die Erde, glaube ich. Und dann ging es darum, dass irgend so ein, ja, Pinguin-Baby irgendwie zurückgelassen wurde. Und ich fand das irgendwie als Kind ganz traurig, deswegen da bin ich eher nicht so drin. Aber ja. Ja, genau, es gibt ja ganz verschiedene Genres einfach von Filmen. Und alles. Thema sind auch Dokumentarfilme, wo es auch einige gute gibt, denke ich mal. Und da wird uns jetzt Nico einen vorstellen. Es geht ein bisschen um was Ernsteres. Es geht nämlich um die Vertreibung der Palästinenser aus Masafer Yatta und die Zerstörung eben der Ortschaften durch Soldaten aus Israel. Und da wird jetzt Nico seinen Beitrag drüber halten. Viel Spaß.
Immer wieder wiederholt sich dieselbe Szene. Bulldozer, Toyota-Trucks und Soldaten kommen über die staubige Landstraße herangefahren. Menschen stehen auf und stellen sich den Soldaten entgegen, mit nichts als den Kleidern am Leib. Sie werden zurückgestoßen, ihre Fragen abgewiesen, ihre Proteste verspottet. Sie werden eingeschüchtert, geschlagen, festgenommen. Sie werden erschossen. Dann reißen Bulldozer die Häuser ein. Wo ein Zuhause war, ist in Augenblicken nur noch Schutt. Die Konfrontation wird nur aufgeführt, aber sie muss kaum ausgetragen werden. Ihr Ergebnis steht fest. Die Menschen mit den Waffen vertreiben die ohne. No Other Land ist ein Dokumentarfilm, der etwas Unmögliches versucht. Vermittlung, wo kein Verstehen möglich ist. Er ist ein guter Dokumentarfilm, weil er das Problem des unmöglichen Verstehens in den Mittelpunkt seiner Darstellung rückt. Ein Dokumentarfilm hat als solcher immer ein zentrales mediales Problem zu lösen. Er hat die Aufgabe zu dokumentieren, ein Auge zu sein, dort, wo viele nicht hinschauen würden. Um das zu erreichen, behaupte ich, muss er anordnen und konstruieren, muss er auswählen, er muss Dokumentation inszenieren. No Other Land ist ein Film von Basil Adra und Yuval Abraham, der 2024 auf der Berlinale Premiere hatte und als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Gedreht wurde er von 2018 bis 2023 in Masafer Yatta, einer Reihe kleiner Ortschaften in der Nähe von Yatta bei Hebron im Westjordanland. Dort filmt Basil den Widerstand der palästinensischen Bevölkerung gegen die Zerstörung ihrer Dörfer durch israelische Siedler und die Armee. Er begegnet dem israelischen Journalisten Yuval, der ihn beim Film unterstützt. Die Ungleichheit ihrer Lebenssituation überschattet die Zusammenarbeit dieses unwahrscheinlichen Teams. In seiner Dankesrede auf der Berlinale spricht Yuval diesen Umstand an.
In 2 days we will go back to a land where we are not equal. We live 30 minutes from one another, but I have voting rights. Basel is not having voting rights. I'm free to move where I want in this land. Basel is, like millions of Palestinians, locked in the occupied West Bank.
Worte, Taten und Dinge sind nicht dasselbe. Der Konflikt im Westjordanland wird mit Waffen ausgetragen, die Häuser werden mit Bulldozern eingerissen und die Wasserleitungen mit Bolzenschneidern durchtrennt. Doch so sehr es ein materieller Konflikt ist, ist das, worum gestritten wird, auch immateriell. Die einen Menschen vertreiben die anderen Menschen und zerstören ihre Häuser, um dort eigene Häuser zu bauen. Wenn die Bewohner Massafayattas nachts mit Mörtel und Stein heimlich wieder ihre Häuser aufbauen und wenn israelische Siedler unter militärischer Bewachung Fertighäuser in die Steppe setzen, dann betreiben beide dasselbe Ziel. Sie wollen etwas Flüchtiges, einen Gedanken, Worte in Materie verwandeln. Sie wollen, dass aus einer Behauptung, einem Gebietsanspruch Selbstverständlichkeit wird. Beide sagen, dies ist unser Land, seht, dort sind unsere Häuser. Die aufgeführten Konfrontationen sind insofern symbolisch, als es nicht im staatlichen Interesse Israels ist, dass Bassels Familie etwa in eine Höhle ziehen muss, sein Vater nicht festgenommen wird, um ein Vergehen zu bestrafen. Es sind materielle Maßnahmen, um etwas Immaterielles zu beeinflussen. Die Einschüchterungen, die Demütigungen, die körperlichen Misshandlungen und Maßnahmen zur Prekarisierung der Bevölkerung versuchen, den Glauben der Bevölkerung an ihr Leben auf diesem Land zu vernichten. Es ist der Versuch, aus einer Expansionsfantasie unverrückbare Tatsachen zu machen. So sehr es um Land geht, um Menschenleben, geht es also gleichzeitig um Worte. Es geht um die Möglichkeit zu sagen, dies ist unser Land. Aber kann Land jemandem gehören? Das ist schwer zu entscheiden. In jedem Fall kann ein Anspruch formuliert werden, in Form von Worten oder Taten, die das Land mit den Menschen verbinden. Durch Bewirtschaftung, durch die Errichtung eines Hauses, durch den Satz, dies ist unser Land, formuliert auf einem Räumungsbescheid. Warum ist das so wichtig? Es mag scheinen, als sei in einem Gebietskonflikt wie diesem eine zentrale Frage zu entscheiden. Wessen ist das Land? Doch das täuscht, denn was im Raum steht, ist weniger eine Frage als eine mit Gewalt durchgesetzte Behauptung. Dies ist unser Land. Eine solche Behauptung beansprucht Deutungshoheit, wo Raum für Verständigung hätte sein können. Man könnte sagen, sie umgeht die Auseinandersetzung. Eine Behauptung wie dieser lässt sich nur durch bedingungslose Zustimmung oder die Aufstellung einer Gegenbehauptung begegnen. Bis zu diesem Punkt gibt es keinen Konflikt. Der Konflikt, von dem wir sprechen, entsteht erst in dem Moment, in dem Menschen, die auf dem Land leben, dieser Behauptung nicht zustimmen. Sie sind es, die Bassel seit Jahren filmt. Die Familien, die in Massafayatta auf dem Land bleiben und ihre zerstörten Häuser immer wieder aufbauen. Die Familien, die gehen, sagt Bassel, ziehen in eine Wohnung in der überfüllten Stadt. Dort wollen sie uns zusammentreiben. Dass wir einen Konflikt wahrnehmen, verdanken wir dem simplen Umstand, dass Menschen ohne Waffen den Menschen mit Waffen nicht Folge geleistet haben. Dass sie zwar zurückgestoßen werden, in den Staub gedrückt, ihre Brunnen zubetoniert und ihre Häuser zerstört werden, dass sie selbst aber nicht gehen. Nur weil Menschen protestieren, obwohl sie erschossen werden können, weil sie immer wieder fragen, wie könnt ihr das tun, obwohl sie keine Antwort kriegen, weil sie sich widersetzen, obwohl sie scheitern werden, nur deshalb gibt es etwas zu dokumentieren. Widersetzte sich niemand, dann gäbe es auch keinen Konflikt, sondern die simple Formalität der Umsetzung eines Bebauungsplans. Drei Szenen. Juval, der Israeli, hilft Bassel, dem Palästinenser, ein Haus wieder aufzubauen. Du bist gar nicht so schlecht, sagt einer der anderen. Ein anderer sagt, später werden deine Freunde es wieder zerstören. Dieser Zyklus wird mit jeder Wiederholung grotesker. No Other Land zeigt Menschen, die in der gewaltvollen imperialistischen Logik des Landbesitzes gefangen sind. Akzeptiert man, dass das Land jemandem gehören muss und dass dieser Besitz das Dasein der anderen ausschließt, kann es keine Vermittlung mehr geben. Es ist eine Logik, die einen Graben zwischen den Menschen zieht. Soldat und Familienvater stehen sich Nase an Nase gegenüber und schreien sich an, aber es ist keine Verständigung möglich. Das Medium der Sprache scheitert, übrig bleiben Körper, stumm um ein Stück Land ringend. Vor diesem Hintergrund wird klar, warum der Dokumentarfilm das geeignete Medium für die Darstellung des Unvermittelbaren ist. Dokumentation ist nicht neutrales Zusehen, sie kann es auch gar nicht sein. Denn wo nur beobachtet wird, kann wenig gesehen werden. Erst der Eingriff, die Konstruktion, die Aufstellung einer Gegenbehauptung macht aus einer Aufzeichnung eine Dokumentation. Indem Bassel mit seiner Kamera auf die Soldaten zugeht, hinein in die Zone des Verbotenen, des Unfilmbaren, macht er das Unsichtbare sichtbar, das Unmögliche möglich und ein Stück weit das Unvermittelbare vermittelbar. So wie nur durch das Widersetzen ein Konflikt entsteht, so wird erst durch den Willen zur Darstellung etwas sichtbar. Aber wie viel bringt das? Was erreicht dieses Filmen schon, außer 2.366 Likes auf Instagram? Was erreicht das Hinlaufen schon, außer zurückgestoßen zu werden, verhaftet zu werden? Die zweite Szene. Was wirst du jetzt tun? Wird Juval, der israelische Dokumentarfilmer, nach dem Abendessen von seinen palästinensischen Gastgebern gefragt. Er antwortet, dass er nach Hause fahren und dort duschen werde. Der Satz liegt schrecklich in der Luft, windet sich da im Dampf der Wasserpfeifen. Natürlich wirst du das, ist die Entgegnung. Das Unvermittelbare vermittelt in nur wenigen Sekunden. Beide können Steine stapeln, beide können filmen und beide können mit Worten protestieren. Aber nur der eine wird nach Hause fahren und duschen. Der andere wird schon bald sein Haus wieder aufbauen müssen. Der eine will das Richtige tun und der andere will ein Dach über dem Kopf haben. Welten trennen Basel und Juval. Welten trennen ihn und uns. Das ist wichtig, denn das Zielpublikum des Films sind wir. Für uns wird diese Inszenierung aufgeführt, werden die Bilder montiert, Szenen in eine Reihenfolge gebracht. Die Urszene des Films, ein Bulldozer, der ein Haus wegschiebt, spiegelt eine ikonische Sequenz aus John Fords Steinbeck-Verfilmung »Früchte des Zorns«. In dem Film über die Flucht zehntausender Familien aus den großen Ebenen der USA nach Kalifornien reißt ein Caterpillar, taub für die verzweifelten Proteste der Bewohner, ein Farmhaus ein.
Yeah, but you don't understand, son, this is my land. Used to be your land, it's the continent now. Now go on, get out of the way.
Diese intertextuelle Wiederholung, beabsichtigt oder nicht, verankert No Other Land in der einschlägigen Bildsprache des Heimatverlusts. Unzweifelhaft besteht ein Unterschied zwischen einem fiktiven Filmhaus und den notdürftigen Unterkünften einer real unterdrückten Bevölkerungsgruppe. Die Realität der Vertreibungen ist erschütternd. Doch in dem Moment, in dem diese Ereignisse auf einer Leinwand, der großen Silbernen, erscheinen, sind diese Realien Bilder. Bilder, die von Augen gesehen werden, die an Leinwandbildern geschult wurden. Die Einsicht in die Notwendigkeit der Inszenierung in der Dokumentation ist eine der größten Vorzüge dieses Films. Aber inwiefern kann Inszenierung in einem Film, der den direkten Bezug auf die Wirklichkeit beansprucht, zulässig sein? Sollte eine Dokumentation sich nicht um Neutralität bemühen? Diese Frage ist so alt wie der Film selbst. Sergei Eisenstein etwa schreibt, in einem guten Film gehe es um die Wahrheit, nicht um die Wirklichkeit. Natürlich kann man annehmen, dass beides identisch ist, dass nur das Wahre tatsächlich wirklich ist. Aber selbst dann ist das Unterfangen, das Wirkliche und Wahre zu schauen, nicht so easy. Für Platon ist es nur den wahrhaft Weisheitsliebenden vorbehalten. Zumindest scheint es nicht damit getan zu sein, irgendwo die Kamera draufzuhalten. Von einem Menschen, geschweige denn einem Film zu fordern, die Wirklichkeit zu zeigen, ist absurd. Was der Film kann, ist uns helfen, uns ein Bild von ihr zu machen. Eines, das dann freilich vermittelt ist. Mit Worten, mit den eigenen Augen oder über bewegte Bilder. Es gibt keine Darstellung ohne Vermittlung. Immer wird ausgewählt und damit inszeniert. Um zu sagen, was ist, muss man das, was ist, irgendwie sagen. Aber kann die Dokumentation dann zumindest neutral sein? Gegenwärtig führen JournalistInnen auf der ganzen Welt eine Diskussion über den Sinn und die Grenzen des Neutralitätsbegriffs. Dass ein Unterschied besteht zwischen Neutralität und Aufrichtigkeit, ist in meinen Augen eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Diskussion. In einer von Machtstrukturen geformten Medienlandschaft, die bestimmte Interessen fördert und verschleiert, kann zuweilen erst im Widerstand gegen diese Proteste eine sinnvolle journalistische Arbeit möglich werden. Unter diesem Vorbehalt ist auch die Inszenierung zu betrachten. Verzerrt sie die Wirklichkeit? Naturgemäß, schon indem sie sie vermittelt. Aber gerade diese Verzerrung kann wichtig sein, etwa um einer bereits geschehenen Verzerrung der Wirklichkeit entgegenzuwirken. Die Montage der Bilder in No Other Land geschieht mit großer Kompetenz und Begabung. Die FilmemacherInnen verbinden Videofragmente miteinander, die sie verstreut über die letzten Jahre aufgenommen haben. Sie verbinden sie aber nicht zu einem teleologischen Narrativ, sondern als immer wiederkehrende Motive und machen sie so als Produkte derselben Mechanismen sichtbar. Es ist eine Inszenierung mit dem Ziel der Vermittlung. Unter diesem Aspekt entwickelt No Other Land eine medienreflexive Ebene. Die Inszenierung legt die Verwandtschaft zwischen dem Konflikt im Westjordanland und dem Dokumentarfilm als Medium frei. Beide drehen sich um das Problem der Vermittlung. Dritte Szene. Juval und Basel im Auto. »Du bist zu enthusiastisch«, sagt Basel. »Ist das ein Problem?«, fragt Juval. »Kein Problem«, entgegnet der Palästinenser. »Aber du verhältst dich, als könntest du die Besatzung in 10 Tagen überwinden.« »Ich weiß, dass das nicht so ist«, sagt Juval. Ich bin ja nicht blöd. Nein, du verstehst nicht, sagt Basil. Du wirst verlieren. Du musst dich daran gewöhnen, zu verlieren. Das Einzige, was etwas bringt, ist Geduld haben. Das Ziel ist nicht, zu gewinnen. Die Bewohner von Massafayatta stellen sich den Raupen nicht in den Weg, weil sie sie aufhalten können. Die Leute mit den Waffen sind stärker. Sie filmen nicht, weil 2300 Likes auf Instagram eine politische Reaktion erzwingen können. Dass der Film trotz seiner Hoffnungslosigkeit doch gemacht wurde, ist kein letzter Triumph, kein Aufflammen eines teleologischen Erlösungsmotivs, sondern eine weitere Bestätigung seiner zentralen Beobachtung. Menschen widersetzen sich nicht, um zu gewinnen, sondern um nicht aufzugeben. Wenn ihr No Other Land schauen wollt, ist das aktuell leider nur in ausgewählten Kinos möglich. Ich hatte das Glück, eine der Vorstellungen im Zebra-Kino zu erwischen. Bald ist er aber sicherlich auch im Streaming. Haltet Ausschau. Es ist ein ausgezeichneter Dokumentarfilm.
Danke, Nico, für den Beitrag. Ich würde auch euch sehr empfehlen, den Film anzuschauen, da es eine wichtige Thematik auch anspricht. Leider ist der Film nicht zum Stream verfügbar. Also man kann den nirgendwo richtig schauen. Aber wenn man mal eine Chance bekommt, den irgendwie im Kino zu schauen oder gerade mal irgendwie eine Vorführung ist von einem Film, würde ich das euch sehr empfehlen, den mal anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und so langsam begeben wir uns auf das Ende der Folge hin und auch das Ende des Semesters. Und ja, es war ein cooles Semester, denke ich mal, mit tollen Uniradio-Folgen auf jeden Fall. Und wenn es euch, ja, wenn ihr es auf jeden Fall bis hier noch geschafft habt, kommt auf jeden Fall gerne mal vorbei in das Uniradio. Wir suchen immer Leute und es macht auf jeden Fall viel Spaß.
Und wegen der Prüfungsphase, macht euch da auf jeden Fall nicht zu viel Stress. Nimmt es ruhig an, prokrastiniert vielleicht nicht zu viel und viel Erfolg dann dabei.
Ihr schafft das alle, bin ich mir ganz sicher. Gut, dann hat es mir heute viel Spaß gemacht, Sophia, mit dir.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, man sieht sich dann im nächsten Semester wieder zu einer weiteren Folge Uniradio Konstanz.
Tschüss.
Tschüss.
Halt, halt, halt. Bevor ihr uns verlasst in die Semesterferien und in die große Prüfungsphase, wollten wir vom Leitungsteam, also Nons und ich, Alicia, auch noch kurz ein paar Wörtchen sagen.
Genau, wir wollten uns nämlich ganz, ganz herzlich bei unserem tollen Team dieses Semester bedanken. Bei allen Leuten, die mitgewirkt haben, bei Beiträgen, bei der Moderation, die unsere Folgen geschnitten haben.
Genau, und einfach, dass es ein super schönes Team war, was das ganze Semester immer für einen da war, super tolle Beitragsideen und Moderationsideen eingebracht hat. Dafür wollten wir einfach nochmal ein großes, großes Danke sagen. Und ja, wir hoffen, wir sehen eigentlich alle wieder im nächsten Semester, würde ich sagen.
Und bis dahin, schöne Prüfungsphase, wenn man sie schön nennen kann, aber auf jeden Fall danach sehr, sehr schöne Semesterferien.
Und wir freuen uns auf den Sommer mit euch. Tschüss.
Bye, bye.
Uniradio Konstanz.
Na, das ist aber urleibend.